Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogal.
Bevor es losgeht, noch ein inhaltlicher Hinweis. In dieser 100 geht es unter anderem um Themen wie Nahtoderfahrung und Unfall.
Ich bin auf jeden Fall total aufgeregt an dem Tag. Ich würde schon sagen, dass es eine positive Aufregung war und keine Nervosität, die mich blockiert, aber schon so mit hohem Herzschlag und zitternden Händen, denn das ist nichts Alltägliches.
Das ist Josephine. Um sie geht's heute. Theodora Mebus erzählt uns ihre Geschichte. Theodora, wo sind wir denn da gerade mit Josephine?
Wir sind im Konzerthaus Berlin, ein großer Prunkbau am Gendarmenmarkt. Und es ist das Jahr 2014. Josephine ist 17 Jahre alt und sie sitzt gerade noch backstage in ihrer Künstlergarderobe. Sie hat schon ihr Bühnenkleid an, schwarz mit beigefarbenen Streifen und mit weitem Taftrock.
50er, 60er Jahre Stil, würde ich sagen.
Ja, das hat sie extra mit ihrer Mama dafür eingekauft. Sie folgt einem Mitarbeiter durch lange weiße Flure. Dann geht es ein paar Stufen hoch. Eine große Tür öffnet sich und in der Ferne sind riesige Kronleuchter zu sehen.
Weil der Saal so voll ist, bin ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen aufgeregter als normalerweise, denn so voll habe ich den Saal selbst vorher noch nie gesehen. Das motiviert mich aber auch.
Alle sammeln sich kurz unter dem Blick des Dirigenten.
Super aufregend. Und sag mal, ist das ein Cello?
Genau, und Josephine spielt hier von dem Komponisten Tschaikowski das Stück Rokoko-Variation. Und es ist ein Stück, an dem man wunderbar zeigen kann, was man als Cellistin so drauf hat. Es dauert nur ein paar Takte und Josephine ist im Flow.
Da nimmt man nicht mehr so viel von außen wahr, sondern ist einfach sehr konzentriert und einfach voll in der Musik und in dem Stück drin.
Sie lächelt und schaut zu den MusikerInnen aus dem Orchester rüber, mit denen sie gemeinsame Passagen spielt. Das Stück neigt sich dem Ende zu, aber jetzt kommen noch die Kühe. Josephine muss Doppelschrauben und Dreifachsaltos vorführen, nur halt am Cello.
Da weiß ich noch, dass ich schon so ein bisschen ein Gefühl des Frohlockens in der Magengrube hatte, dass ich das Stück wahrscheinlich gut über die Bühne bringen werde insgesamt. Als Solistin mit Orchester zu spielen, ist im Musikbereich eines der Dinge, die das meiste Suchtpotenzial haben. Also es ist einfach wahnsinnig cool.
Ja, und Josephine ist wahnsinnig cool. Nur um das nochmal festzuhalten, sie ist 17 und hat gerade ein Solokonzert im Konzerthaus Berlin gegeben.
Vor 1700 Menschen.
Wie hat sie das geschafft?
Josephine geht zum Zeitpunkt des Konzerts auf ein Musikgymnasium und dort wurde sie als eine von nur 3 Schülerinnen der oberen Jahrgänge ausgewählt.
Oh, wow.
Ja, und das ist schon eine riesige Auszeichnung.
Mhm.
Sie hat aber auch schon viele Jahre Arbeit hinter sich. Mit 5 Jahren hat sie angefangen, Cello zu spielen und davor hat sie schon Klavier gelernt, seitdem sie 3 ist.
Also ein Wunderkind, wie man so schön sagt.
Ja, um Profimusikerin zu werden, muss man schon früh in der Kindheit anfangen. Aber selbst dafür ist es wahnsinnig früh. Josephine kommt aus einer Musikerfamilie in 3. Generation und ihre Oma, die sie ans Klavier heranführt, ist ziemlich ehrgeizig und auch streng mit ihr. Aber Josephine hat sich das Cello selbst ausgesucht.
Ich finde, der Klang ist total menschlich. Man kann ihn sehr gut formen. Man kann vibrieren. Es ist einfach fast so ein bisschen wie ein Möbelstück, was zu Hause rumsteht und einen anstarrt und angefasst werden möchte und einfach auf so vielseitige Art und Weise eine menschenähnliche Stimme wiedergeben kann.
2014 macht Josephine Abitur und hat da schon einige Prüfungen gemacht, die eigentlich erst im Studium anstehen.
Ich habe schon Abschlüsse gemacht in meinem Nebenfach Klavier und in Musiktheorie, Tonsatz und Gehörbildung.
Sie bewirbt sich für einen Violoncello-Bachelor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Dort unterrichtet ein renommierter Cellist und Professor,
von dem ich schon als wirklich kleines Kind begeistert war.
Und Josephine wird aufgenommen.
Ja, das war einer meiner großen cellistischen Vorbilder und ich wollte unbedingt bei dem studieren.
Dann, mit 22 Jahren, noch während ihres Studiums, bekommt sie eine Stelle als Akademistin im Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. 2 Jahre lang spielt sie da mit und pendelt zwischen Frankfurt und Berlin.
Aufstehen, Sport machen, zur Probe fahren, einspielen, Dienst spielen für 4,5 Stunden oder 6 Stunden, üben, Abendessen, üben, schlafen.
Nach dem Bachelor bewirbt sich Josephine für einen Master in den USA und sie bekommt 4 Angebote für Studienplätze samt Vollstipendium. Ihre Entscheidung?
Jacobs School of Music in der Indiana University Bloomington.
Im Mai 2021 hat Josephine ihren Masterabschluss und schon das nächste Ziel vor Augen, die Frankfurter Oper.
Ich liebe dieses Orchester, weil ich das schon in meinem ersten Semester kennengelernt habe. Ich war dort, glaube ich, schon in meiner ersten Studienwoche einmal in der Vorstellung und bin tränenüberströmt, sehr kathartisch aus diesem Opernhaus wieder herausgekommen.
Und dann wird tatsächlich eine Akademistinstelle ausgeschrieben.
Und habe mir über die Jahre oft gewünscht, wenn dort eine Stelle frei wäre, ein Probespiel zu machen.
Das Probespiel ist wie eine Art Assessment Center mit mehreren Runden Vorspielen. Und Josephine gewinnt das.
Das war ausgerechnet in der Stadt, in der ich vorher zuletzt studiert hatte, in Frankfurt. Und dass ich das dann ausgerechnet bekommen habe, nach einem so langen Auslandsaufenthalt, war was Besonderes. Am 5. Juni hatten wir unfassbar schönes, warmes Wetter.
8 Tage nach dem Probespiel an der Frankfurter Oper ist Josephine bei Freunden in Berlin-Friedenau zu Besuch.
Wir hatten da zu dritt einen Kochabend geplant und die Stimmung war super ausgelassen. Wir waren ganz entspannt.
Es gibt veganes Curry, die drei nehmen sich eine Schale und gehen damit aufs Dach. Das ist von der Dachterrasse aus leicht zugänglich.
Man hat von dort aus einen super schönen Blick über Berlin. Und gerade bei diesem lauen Sommerwetter war das einfach super schön, da so den Sonnenuntergang zu genießen.
Nach dem Essen sitzen sie mit Getränken in 2 Hängematten. Die sind an gemauerten Schornsteinen befestigt. Sie albern viel herum und haben eine gute Zeit.
Nach einer Weile wurde das ein bisschen anstrengend, sich über so eine große Lücke hinweg zu unterhalten, weil der andere Freund in einer 2. Hängematte saß.
Josephine sitzt mit ihrem besten Freund in der 1. Hängematte, der Gastgeber etwa 2 Meter entfernt in der anderen.
Und wir haben uns irgendwann gefragt, ob es nicht einfacher wäre, wenn wir einfach zu dritt in der Hängematte sitzen könnten, dass wir uns einfach besser unterhalten können und nicht so rufen müssen.
Der andere Freund steht auf und kommt rüber.
Und in dem Moment, wo er sich hinsetzte, hat sich irgendwas ganz komisch angefühlt. Also als ob die Hängematte gerade ein paar Zentimeter nach unten sackt.
Die Hängematte ist gut an dem Schornstein festgemacht, aber der linke Schornstein selbst gibt nach. Er bricht unten ab und fällt im ganzen Stück auf Josephines Oberkörper.
Ich habe ganz schnell ganz viel Blut an meinem Hinterkopf gespürt, aber das größere Problem war, dass ich nicht atmen konnte.
Josephine liegt unter dem Schornstein, eingeklemmt. Die anderen beiden sind aus der Hängematte rausgefallen und wurden nicht getroffen. Sie rappeln sich schnell auf und versuchen, den Schornstein anzuheben. Aber er regt sich keinen Zentimeter.
Und in dem Moment habe ich gedacht, dass es das war. Denn ich habe wirklich nicht atmen können darunter.
2. Versuch. Die beiden packen nochmal den Schornstein an, zählen bis 3 und sie schaffen es.
Das allgemeine durchströmende Gefühl war einfach brennender, heißer Schmerz, der einfach nicht auszuhalten war.
Jetzt wird sofort der Notruf gewählt. Einer der Freunde bleibt bei Josephine, hält ihre Hand und dann können sie nur noch warten. 2 Minuten, 3, 4 Minuten.
Es war auf einmal ganz klar vor mir, dass es gerade 2 Wege gibt. Es gibt den Weg ins Leben und den in den Tod. Die hatten 2 Richtungen, diese Wege.
5 Minuten. 6 Minuten.
Also Tod war ganz klar links und Leben war rechts. Und ich wollte unbedingt nach links. Einfach, weil ich wollte, dass dieser unendliche Schmerz aufhört.
7 Minuten, 8 Minuten.
Der Schmerz kam aus meinem Rücken Und ich war mir in dem Moment auch schon sehr sicher, dass irgendwas an meinem Rücken sehr kaputt sein wird.
11 Minuten, 12 Minuten. Es ist inzwischen komplett dunkel. 15 ewige Minuten später kommt die Rettungssanitäter mit Stirnlampen aufs Dach. Josephine bekommt direkt einen Zugang und etwas gespritzt. Sie bleibt aber wach und auch die Schmerzen bleiben.
Ich hatte diese linke Hand mit meiner rechten Hand ergriffen und habe in zwei blaue Augen gestarrt. Dahinter ein sehr klarer, wunderschöner Sternenhimmel. Gleichzeitig habe ich aus vollem Halse um mein Leben geschrien.
Weitere Minuten vergehen. Die Rettung stockt, denn das Treppenhaus des 5-stöckigen Altbaus ist zu schmal, um Josephine sicher herunterzutragen. Eine Stunde nach dem Unfall liegt Josephine immer noch auf dem Dach. Die Sanitäter rufen eine Spezialeinheit der Feuerwehr und sie bereiten sie auf die Bergung vor. Sie packen sie in eine Rettungsmatratze und fixieren diese an einer Trage. Und dann, 2 Stunden nach dem Unfall, wird Josephine auf einer Drehleiter an der Außenfassade des Gebäudes heruntergelassen.
Unfassbar. Das passiert innerhalb von wenigen Sekunden und dann dauert das 2 Stunden, bis sie von diesem Dach runter ist. Wie geht's denn danach weiter nach der Bergung?
Sie wird im Schockraum behandelt und verbringt die Nacht auf der Intensivstation.
Mhm.
Am nächsten Morgen erfährt sie erst, welche Verletzungen sie hat.
Man hat mir gesagt, dass mein Brustbein gebrochen ist und mein linkes Schlüsselbein und dass meine Wirbelsäule vor allem stark beschädigt wurde. Mehrere große Verletzungen und eine Fraktur meines linken Schulterblatts hatte ich noch.
Die Liste geht noch weiter, aber das sind die gravierendsten Verletzungen.
Mhm.
Der Schornstein hat etwa 1 Tonne gewogen, das hat Josephine später erfahren. Immerhin hat sie keine Querschnittslähmung davon getragen. Und Josephine stellt nach diesen Nachrichten 2 Fragen. Die erste:
Ob ich irgendwann in meinem Leben Kinder bekommen könnte.
Dazu sagt der Arzt, das sollte kein Problem sein.
Eine gute Nachricht für Josephine also. Was ist denn mit der 2. Frage?
Kann ich nochmal Cello spielen?
Und? Was kriegt sie für eine Antwort?
Keine eindeutige. Der Arzt ist sich nicht sicher. Es kommt drauf an, wie die Schulter und der Rücken verheilen.
In den ersten 2 Tagen hatte ich ein überwältigendes Gefühl von Dankbarkeit, überlebt zu haben. Und ab dem 3. oder 4. Tag nach dem Unfall unglaubliche Verzweiflung darüber, was passiert ist und was das bedeuten könnte.
Trotzdem kann sie sich nicht richtig damit auseinandersetzen, denn sie hat einfach ganz andere Probleme mit ihren Verletzungen.
Was steht denn an nach so vielen Knochenbrüchen?
Sie muss 2-mal operiert werden. Die gebrochenen Wirbel werden direkt am nächsten Tag mit Titanschrauben und Platten fixiert. Das ist relativ dringend, sonst können ihre Nervenbahnen tatsächlich noch verletzt werden. 1 Woche später werden dann ihr Schlüssel und Brustbein operiert.
Also einige Eingriffe, ja.
Ja, und vor allem nach der Rücken-OP leidet Josephine unter quälenden Schmerzen. Deswegen kann sie tagelang nicht aufstehen und wird nicht so schnell wieder mobil wie erhofft. Sie kommt trotzdem nach 2 Wochen im Krankenhaus wieder nach Hause.
Sie scheint natürlich noch sehr eingeschränkt zu sein. Und also dieser Lebenswandel, das ist wirklich hart.
Ja, und Josephine ist noch komplett auf Hilfe angewiesen.
Hm.
Alleine kann sie sich höchstens an die Bettkante setzen, mehr nicht. Sie braucht unbedingt Unterstützung und die organisiert sie sich selbst mit einer WhatsApp-Gruppe.
Meine Mutter hat dabei geholfen und meine engen Freunde. Und die haben wirklich ein sehr zuverlässiges Netzwerk gebildet, damit in den ersten Wochen wirklich 24 Stunden jemand bei mir ist.
Die Freunde helfen beim Anziehen, Verband wechseln, Narben versorgen, sie kochen, bringen den Müll raus, machen den Abwasch.
Das war gleichzeitig zu allem Grauen dieser Zeit, auch was das angeht, eine der schönsten Zeiten meines Lebens, weil ich gemerkt habe, wie sehr meine Freundinnen und Freunde für mich da sind, wenn es hart auf hart kommt.
Das ist wirklich was Besonderes und ja auch einfach nicht selbstverständlich. Ich glaube, einige Menschen würden sicherlich vor so einer Verantwortung auch zurückschrecken. Wie geht es denn Josephine psychisch?
Die ersten Tage sind ziemlich hart. Sie kann nicht allein sein, hat immer wieder Panikattacken und fühlt sich wieder in die Situation des Unfalls hineinversetzt. Sie erfährt dann, dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung hat und beginnt auch eine Traumatherapie. 3 Wochen nach ihrem Unfall hat Josephine Besuch. Ein Freund und Kollege kommt auf einen Tee vorbei. Er kommt gerade von einer Probe und hat sein Cello dabei. Den Teeempfang verlegen sie nach wenigen Minuten von der Küche zum Krankenbett, denn Josephines Knochen sind noch gar nicht verheilt und sie muss sich ausruhen.
Ich freue mich total, dass er da ist, weil ich ihn auch seit dem Unfall noch nicht gesehen habe und über die Gesellschaft einfach an der Bettkante. Und trotzdem war das was Besonderes, dass er das Cello dabei hatte, das irgendwie auch mit im Raum stand. Und ich habe mir relativ schnell gewünscht, dass er es mal auspackt und mir was vorspielt.
Er guckt sie verwundert an.
Aber er hat sich da nicht lange bitten lassen. Es hat sich irgendwie heimisch angefühlt, diesen Celloklang im Raum zu haben, diese Vibrationen zu spüren.
Josephine weiß, sie kann ein paar Minuten lang sitzen. Sie richtet sich auf, setzt sich mühsam an die Bettkante und fragt, ob sie das Cello auch mal halten dürfte.
Und dann hat er mich echt mit sehr ungläubigen, großen, runden Augen angeguckt.
Ihr linker Arm ist noch in einer Schlinge, sie hat noch Pflaster und Fäden auf der Brust und sie kann das Cello noch gar nicht anlegen. Um in diesem Zustand zu spielen, stellt ihr Freund das Cello hin und sie hält es mit den Knien fest.
Es ist zwar nur ein Gegenstand und keine Person, deren Umarmung man vermissen könnte, aber es ist eben ein Gegenstand, den ich seit meinem 5. Lebensjahr täglich in der Hand hatte und der mir ein Gefühl von Zuhause auch vermittelt. Und das habe ich sehr vermisst.
Einige Wochen später macht Josephine eine Reha und danach darf sie tatsächlich wieder anfangen, Cello zu spielen. Es sind 2,5 Monate seit dem Unfall vergangen und sie hat jetzt keine Hornhaut mehr an den Fingern.
Ich habe dann erstmal wieder versucht, so die Finger einfach nur über die Saiten zu reiben oder so drauf zu klopfen und das allein war sehr schmerzhaft.
Sie übt jetzt nur ein paar Minuten täglich und dann verlängert sie die Übezeit ganz langsam. Von Tag zu Tag und Woche zu Woche. Ihre Schulter wird wieder beweglicher. Sie versucht, den Körper allmählich an die Haltung am Cello zu gewöhnen, auch wenn der Rücken schmerzt. Ihre Stelle an der Frankfurter Oper kann sie ein Jahr später anfangen. Sie hat also Zeit, um zu heilen und um an der Stelle anzuknüpfen, an der sie vor dem Unfall war. Ein Jahr später, im Sommer 2022, zieht Josephine dann nach Frankfurt. Ihr Job an der Oper beginnt ab Herbst. Noch davor ist eine Tour in Schweden geplant. Und 2 Konzerte in Potsdam.
Ja, das war tatsächlich im wahren Sinne des Wortes Aufbruchsstimmung, weil ich zum ersten Mal wieder gereist bin überhaupt. Und ich war total aufgeregt.
Für die Auftritte in Potsdam fährt Josephine mit dem Zug von Frankfurt nach Berlin, wo sie ein paar Tage in der Wohnung einer Freundin unterkommt. Die ist gerade verreist. Geplant sind 3 Tage Proben und am Ende die 2 Konzerte. Die 3. und letzte Probe ist geschafft. Josephine kommt zurück zum Wohnhaus ihrer Freundin. Sie trägt das Cello auf dem Rücken, das sind ungefähr 8 Kilo. In der einen Hand hält sie ihren Rucksack und in der anderen einen Notenständer. Sie steht im Hausflur und fragt sich,
wie zur Hölle soll ich jetzt hoch in diese Wohnung kommen? Mir tut alles weh, wirklich alles, von Kopf bis Fuß fast, vor allem mein Rücken. Und jetzt stehe ich dort und möchte nur noch ins Bett, möchte mich nur noch flach hinlegen auf meinen Rücken und habe leider noch eine Wendeltreppe von 5 Etagen vor mir.
Josephine fackelt nicht lange. Sie setzt den Fuß auf die Treppe und steigt hoch. Die Belastung der letzten Tage liegt ihr richtig in den Knochen. Die 5 Stunden Zugfahrt nach Berlin, die tägliche Fahrerei von Berlin nach Potsdam und zurück, die Proben, das Cello und Koffer tragen und jeden Tag diese Wendeltreppe hochgehen.
Ich realisiere, dass diese Woche, die für mich mit einem Gefühl des Wiederanfangens begonnen hat, unfassbar schmerzhaft geworden ist, innerhalb von nur 2 Tagen.
Aber sie schafft es bis in die Wohnung. Oben angekommen, stellt Josephine ihre Sachen ab. Sie geht sofort ins Schlafzimmer, legt sich auf den Teppich und fängt an zu weinen.
Ich frage mich, wie ich die beiden Konzerte an den darauffolgenden Tagen überhaupt durchhalten soll. Aber nicht nur das, mir wird dadurch klar, dass ich den Rest des Sommers, wie ich ihn geplant habe, mit Kammerkonzerten und Reisen und sogar einer Tournee, nicht durchhalten kann. Und es kommt Angst und Panik in mir hoch, weil ich weiß, ich muss Dinge absagen. Mir wird an diesem Punkt bewusst, dass ich noch nicht fast wieder gesund bin, sondern noch ein richtig weiter Weg vor mir liegt. Und in dem Moment spüre ich auch viel Wunsch zu resignieren und nicht mehr kämpfen zu wollen, weil der Weg bis dahin schon sehr hart war und meine Energie langsam erschöpft ist.
Was macht denn Josephine jetzt? Sagt sie ihre Pläne ab?
Sie zieht die Konzerte in Potsdam noch mit Schmerzmitteln und Zähne zusammenbeißend durch.
Ui.
Aber die Schwedentournee sagt sie sofort ab. Das ist ziemlich bitter, denn Josephine hat monatelang unter Schmerzen dafür geübt. Und jetzt scheint das umsonst gewesen zu sein.
Das muss so frustrierend sein.
Ja, aber sie trifft diese harte Entscheidung auch, weil sie bald die Stelle in Frankfurt antreten wird. Und dafür möchte sie körperlich fit sein. Für sie ist die Akademie eine riesige Chance, denn dort sollen in den nächsten Jahren unbefristete Stellen frei werden. Sie kann also da schon einen guten Eindruck machen und vielleicht wird das ihr Sprungbrett sein. Es ist September 2022 und Josephine sitzt im Orchestergraben. Es ist ihre erste Vorstellung an der Frankfurter Oper.
Ich war überrascht, wie eng es ist und dunkel auch.
Die CellistInnen sitzen rechts vom Dirigenten und haben alle ein kleines Podest. Drumherum sind Bratschen, Kontrabässe, Hörner, Posaunen und an den Pulten sind kleine Lämpchen angebracht, um die Noten zu beleuchten. Die Oper beginnt. Es ist das Jahr 1800 in Rom. Eine Liebesgeschichte zwischen einer Sängerin und einem Maler. Eine politisch aufgeheizte Lage, Eifersucht und Tod. Das ist Tosca von dem Komponisten Puccini. Ein Klassiker in allen Opernhäusern dieser Welt. Josephine gibt ihr Bestes.
Und bin sehr damit beschäftigt, eben der Musik zu folgen, pünktlich einzusetzen, richtig zu zählen, den Dirigenten zu lesen und mit dem Kollegen neben mir im Rahmen des Stücks zu interagieren.
Sie spielt jetzt schon über 2 Stunden. Auf der Bühne gibt's noch ein Showdown. Es sollen gleich 2 Pistolenschüsse fallen. Josephine ist darauf vorbereitet. Sie weiß genau, wann es passieren soll.
Ich habe meinen Hörschutz zwar in den Ohren, aber es ist trotzdem so unfassbar laut.
Lauter als in der Probe.
Ich sehe, dass auch mehrere andere MusikerInnen um mich herum zusammenzucken und sich zum Teil sogar ein oder beide Ohren zuhalten.
Josephines Herz rast.
Nach diesen Pistolenschüssen läuft mir der Schweiß aus jeder Pore meines Körpers und meine Tränen rinnen wirklich aufs Griffbrett und aufs Cello. Und ich spiele weiter, weil die Oper gleich zu Ende ist.
Josephine fühlt sich sofort in die Unfallnacht zurückgeworfen. Sie erlebt nochmal den Moment, in dem der Schornstein auf ihrer Brust liegt.
Der Kollege neben mir guckt etwas besorgt zu mir rüber, aber irgendwie spiele ich während dieser Panikattacke weiter, bis das Licht ausgeht.
Alles läuft auf Automatik. Und wahrscheinlich ist das ja ein Trigger und eine Auswirkung ihrer posttraumatischen Belastungsstörung.
Richtig. Die lauten Knallgeräusche lassen die Panik, die sie beim Unfall hatte, nochmal erleben. Mhm. Sie erfährt dann von ihrer Traumatherapeutin, dass Menschen etwa 2 Monate brauchen, um sich an eine neue Situation und Umgebung zu gewöhnen.
Und sie ist ja erst 2 oder 3 Wochen an der Oper, richtig?
Genau. Es ist erst ihre 2. Woche. Sie hat also theoretisch noch Zeit. Aber Josephine spürt jetzt schon, wie sich die Belastung ansammelt. Mhm. Sie arbeitet zwar Teilzeit, also 3-4 Vorstellungen pro Woche und dazu 1 bis 2 Proben, aber Opern sind richtig lang. Mhm. Meistens 2, 3, manchmal sogar 5 Stunden lang. Von all dem hat sie massive Rückenschmerzen. Und bald schafft sie es nicht mehr, sich an ihren freien Tagen richtig von den Schmerzen zu erholen. Eine Woche später ist Josephine mit ihrer Kollegin in der Kantine verabredet. Sie ist für die Diensteinteilung zuständig und Josephine hat um ein Gespräch gebeten.
Ich bin vor diesem Gespräch extrem nervös. Aus irgendeinem Grund habe ich Panik, nicht verstanden zu werden, dass meine Schmerzen nicht ernst genommen werden würden.
Die Kollegin fragt ziemlich direkt: Wie geht's dir? Wie ist es mit den Schmerzen?
Ich bin super ehrlich mit ihr und berichte, dass ich starke Schmerzen habe und dass ich nicht weiß, wie ich den Dienst weiter durchhalten soll.
Josephine kennt ihre Kollegin schon seit dem 1. Studiensemester. Das hilft ihr, offen zu sprechen.
Ich erzähle ihr auch von der triggernden Erfahrung mit den lauten Schüssen und davon, dass ich an sich mich sehr gut aufgenommen fühle im Orchester, dass ich mich wohlfühle mit den anderen KollegInnen, aber dass ich auch gerade ganz, ganz doll daran zweifle, ob ich körperlich in diesem Beruf überleben kann.
Die Kollegin packt sofort ihren Laptop auf den Tisch und öffnet die Dienstplanung. Dann schiebt sie direkt die Dienste hin und her, um mehr Freiraum für Josephine zu schaffen.
Und es schien wie eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Cellogruppe für mich kompensieren.
Josephine soll noch weniger arbeiten und schauen, ob sie damit besser zurechtkommt.
Nachdem wir quasi einen kleinen Schlachtplan geschmiedet haben für die nächsten Wochen, um mir eine Chance zu geben, länger probieren zu können, stellt sie mir da ganz unverblümt die Frage, ob ich denn noch andere Sachen gerne mache.
Wenn jede Entlastung nichts bringt, wenn Josephine sich am Ende gegen das Orchester entscheiden muss, was ist dann ihr Plan B? Seitdem sie 5 ist, spielt Josephine Cello. Und wenn das wegbricht, was mag sie sonst?
Ich bin direkt den Tränen nahe und versuche mich ein bisschen zusammenzureißen, weil es das erste Mal ist, dass mir jemand diese Frage stellt.
Josephine sagt, dass sie gerne schreibt und dass sie sich für Psychologie interessiert.
Und es hat mir unglaubliche Rührung und Erleichterung verschafft, mit jemandem so sprechen zu können, die genau weiß, welchen Weg ich gegangen bin, wie viel ich gekämpft habe und gearbeitet habe, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin und es vielleicht trotzdem aufgeben zu müssen.
Wieder ein kleiner Wendepunkt. Josephine arbeitet ja jetzt noch weniger. Ist das denn so für sie zu schaffen?
Leider hören die Schmerzen nicht auf. Da hilft auch kein Sport, keine Akupunktur, nichts. Und dann stellt sich Josephine die Frage,
wie viel Schmerz ich generell in meinem Leben ertragen möchte, insbesondere für die Kunst, für die Musik. Und ich bin nach und nach zu dem Schluss gekommen, dass ich gar keinen Schmerz dafür ertragen möchte.
Und deshalb teilt Josephine am 31. Oktober 2022 ihrer Kollegin mit, dass sie sich entschieden hat, ihre Stelle an der Oper zu kündigen.
Wie gut, dass sie so sanft zu sich sein kann und auch wie mutig. Sie gibt ja damit auch die Perspektive auf eine unbefristete Stelle im Orchester auf.
Und auch die Sicherheit, die diese mit sich bringt.
Es ist trotzdem ein großer Teil meines Lebens, Künstlerin zu sein und als solche aufgewachsen und ausgebildet worden zu sein. Aber es ist nicht der Kern meiner Liebe zum Leben, sondern das sind wirklich meine engen Bindungen zu den Menschen, die mir am meisten bedeuten.
In ihrer letzten Vorstellung, kurz vor Weihnachten, spielt Josephine Hänsel und Gretel. Sie räumt danach ihren Schrank aus, in dem noch gar nicht so viel drin ist. Insgesamt hat sie 4 Monate an der Oper gearbeitet. In der Kantine sind einige Kollegen von der Cellogruppe und einige Streicher auf ein Getränk eingeladen. Josephines Partner kommt auch noch vorbei. Die Stimmung ist gut. Es ist eine richtige Feier zum Abschied.
Große Verluste bedeuten auch immer die Möglichkeit für große Neuanfänge und vor allem für die Möglichkeit, sich selbst auf einer ganz tiefen Ebene kennenzulernen. Und ich bin nicht sicher, ob ich diese Chance ohne den Unfall je gehabt hätte.
Wie beeindruckend, dass sie diese Perspektive jetzt schon einnehmen kann. Und ihre Zukunft ist ja auch gerade komplett offen.
Ja, Josephine muss sich jetzt komplett neu erfinden und ihre Stärken und Schwächen auch abseits des Cellos finden. Das musste sie bis jetzt noch gar nicht.
Eigentlich war ihr Leben ja wirklich vorgeplant. Krass. Theodora Mebus, danke, dass du uns die Geschichte von Josephine erzählt hast. Auch diese 100 war wieder Teamwork. Redaktion Niloufar Elhami, Julia Roche und Taina Grünzig. Produktion und Technik Alex Hart. Mein Name ist Shadin Rogal. Seid gut zu euch.
Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.